Mikros Dynamis, eine kleine Kraft.
Meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu unserer heutigen Ausgabe von Mikros Dynamis. Am Mikrofon begrüßt Sie Alexander Schmidt. Hallo, schön, dass Sie eingeschaltet haben, das finde ich stark von Ihnen. Ja, im Folgenden hören Sie ein Interview mit Julian und Carolina Tänzler. Sie sind gerade so in ihrer Vorbereitung auf einen Missionsdienst in Japan. Und vor welche Herausforderungen sie das Ganze stellt, tja, das hören Sie in der heutigen Ausgabe von Japans aufgehende Sonne. Das ist so eine Interviewreihe, die wir gestaltet haben. Da geht es eben um das junge Ehepaar Julian und Carolina Tänzler. Gleich im Anschluss danach hören Sie ein Interview, das wir mit Markus Blitz geführt haben. Markus Blitz ist ja Referent auf der Kreatikon 2019 im November. Und wir haben uns im Vorfeld dieser Veranstaltung mit ihm unterhalten, was denn seine Sicht auf das große und breite Thema Schöpfung ist. Ich hoffe, mit dieser Themenauswahl eine gute Wahl getroffen zu haben und wünsche Ihnen eine angenehme Zeit mit unserer Produktion.
Nochmal zur Sprache. Also ich lerne seit 2003. Lerne ich Japanisch. Also so manchmal intensiver, manchmal weniger intensiv. Aber Niederländisch habe ich ungefähr anderthalb Jahren gelernt auf C1-Niveau von wirklich ganz null, komplett im Alleinstudiengang. Englisch habe ich nach der Schule erst so richtig angefangen zu lernen, aber da konnte ich auch innerhalb von einem Jahr komplett fließend, wirklich ohne Probleme Englisch. Und auch Russisch habe ich quasi, damit bin ich geboren, aber dann hat man das in Deutschland völlig vergessen. Und dann habe ich das auch innerhalb von kürzester Zeit wieder rausholen können. Aber Japanisch beiße ich mir seit 2003 die Zähne daran aus. Und es ist auch wirklich nötig, dass man das richtige Handwerkszeug dazu findet, die sich richtig damit nicht nur aus dem Buch beschäftigt, sondern auch ganz viel in der Filme schaut, aber dass es im Lebendigen anschaut, weil zu der Sprache unbedingt die Körpersprache zählt. Und selbst wenn ich den Satz perfekt auf Japanisch sprechen könnte, aber dabei deutsche Körpersprache hätte, würde das fürchterlich ausschauen. Mhm. Ne? Und darum ist es wichtig, die Japaner auch wirklich, man vielleicht durch den Bildschirm, das Beste ist natürlich live im Land, aber wenn man das nicht hat, wenigstens so zu beobachten, dass alles zusammenpasst. Die Sprache, die Intonation, die Grammatik, aber auch die Gestik, die Mimik. Das ist bei Japanisch noch sehr weit weg von unseren Konzepten hier.
Jetzt ist vorhin noch das Wort Berufung gefallen. Wie kam es denn eigentlich zu eurer Berufung?
Ja, unsere Berufung hat eine kleine Vorgeschichte, wenn ich die vielleicht kurz erzählen kann. Und zwar war das etwa Anfang 2017. Da waren wir in so einer Phase, wo unser christliches Leben ein bisschen seicht war. Und wir haben uns danach gesehnt, doch Jesus wieder ein bisschen mehr in unserem Leben zu haben, ein bisschen mehr zu spüren und dass unsere Beziehung ein bisschen enger wird wieder. Und so haben wir uns auf die Suche gemacht nach guten christlichen Predigern und sind dabei auf einen Missionar gestoßen. Otto Koning heißt er. Und er war in Papua-Neuguinea im Dschungel Missionar, Mitte 20. Jahrhundert, und hat eben von seinen Erlebnissen dort im Dschungel erzählt und welche Schwierigkeiten er hatte mit dieser einheimischen Kultur dort. Also er war da unter einem Kannibalenstamm mitten im Dschungel und hat er unglaubliche Probleme gehabt, weil, wie er beschrieben hat, er sehr an seinen eigenen Dingen festgehalten hat. An seinem Garten, den er angelegt hat, an seinen Haushaltsgegenständen. Und das Problem mit den Einheimischen war, dass sie in ihrer Kultur irgendwie die Angewohnheit hatten, ständig Dinge zu stehlen. Und da war nichts sicher. Und er hat sich da...
Er war allein gegen 300 so ungefähr. Ja.
Er hat unglaubliche Probleme gehabt, er ist auch ständig wütend auf sie geworden und hat gemerkt, so kann ich kein guter Missionar sein, wenn ich meine Leute ständig anschreie. Und er hat gelernt, über die Jahre die Dinge abzugeben. Ein Schlüsselereignis war an einem Heimaturlaub, dass er gehört hat, dass es darum geht, im christlichen Leben die Dinge Jesus abzugeben. Wenn Jesus uns erkauft hat, gehört jeder Aspekt in unserem Leben ihm und wir sollen ihm zur Verfügung stellen und er kann das sowieso viel besser als wir. Mit unserer Zukunft umgehen, die wir nicht wissen, aber er weiß sie, mit unserem Beruf umgehen, mit unserem Geld umgehen. Tatsächlich, er hat das angewandt und es hat unglaublich seinen Dienst gesegnet. Wir haben uns das angehört und gesagt, ja, das ist genau das, was wir brauchen und das macht total Sinn. Und wir haben einfach, sind durch unser ganzes Leben gegangen und habe gesagt, okay, Jesus kann unseren Beruf haben, er kann unsere Zukunftsplanung haben, er kann unser Haus haben. Vor allem in meiner Situation hat das zu mir gesprochen, denn ich habe zu dem Zeitpunkt schon seit 5 Jahren etwa mit meiner Doktorarbeit in Mathematik sehr gerungen. Also ich habe Mathematik studiert, habe meinen Master gemacht, das ging alles sehr gut, aber als ich dann die Doktorarbeit versucht habe, bin ich wie an eine Wand gelaufen. Ich habe nichts mehr verstanden, egal was ich versucht habe, egal welches Buch ich gelesen habe. Ich habe das Thema, das ich bearbeiten sollte, einfach nicht verstanden. Und habe damit 5 Jahre lang wirklich gerungen und habe auch versucht, da wieder rauszukommen. Aber ich wusste genau, Jesus möchte, dass ich diese Doktorarbeit schreibe. Irgendwie. Ich bin da nicht rausgekommen.
Er hat ihm, also Gott hat ihm wirklich alle Türen verschlossen, aber nur die Tür immer Richtung Doktorarbeit aufgehalten. Und immer ganz deutlich gesagt, da bleibst du.
Ja, und das ging hin bis zu depressiven Zuständen. Und ich habe mich einfach gefragt, was das soll, was Jesus damit bezwecken möchte. Und dann höre ich, dass Jesus möchte, dass ich ihm alles hingebe, dass ich ihm alles hinlege und ich ihn einfach machen lasse. Und ich kann nicht genau erklären, aber ich habe gesagt, okay, Jesus, du hast jetzt die komplette Verantwortung dafür. Ich gebe dir das alles ab, ich übergebe dir das und schau einfach, was du daraus machen wirst. Und ab dem Zeitpunkt, ich bin wie immer ganz normal zur Arbeit gegangen, aber bin eben mit dem Anspruch hingegangen, ich muss jetzt nicht mehr etwas schaffen, ich lasse einfach Jesus schaffen und warte darauf, dass er irgendwas tut. Und tatsächlich, in kürzester Zeit habe ich angefangen, Dinge zu verstehen. Habe ich im Internet Sachen gefunden, die ich einbauen konnte in meine Argumentationsketten. Und tatsächlich innerhalb eines Jahres ist der Kernbereich dieser Arbeit wirklich geschrieben worden, wofür normalerweise Leute 2 bis 3 Jahre brauchen. Also das war wirklich ein Wunder, das ich erleben durfte. Und in dieser Zeit war es dann so, wir saßen wieder beisammen, Carolina und ich, zum Abendessen, haben uns eine andere Predigt angehört.
So ungefähr 3-4 Monate, nachdem wir die Pineapple App Story das erste Mal gehört haben.
Genau.
Das. Ja, und dann eben so wirklich Schritt für Schritt alles, was uns irgendwie gehört hat, wirklich ganz bewusst gesagt, Jesus, das ist jetzt deins. Unser Leben gehört dir, unsere Zukunft, all unsere Besitz, auch alle unsere Beziehungen, all unsere Zeitplanung. Wenn ich abends nach Hause komme, dann möchte ich, dass es dein Feierabend ist. Und wenn ich früh auf die Arbeit gehe, dann möchte ich, dass du auf die Arbeit gehst. All diese Dinge wirklich ganz bewusst abgegeben und nicht nur eine grandiose Freiheit erlebt, weil man plötzlich wieder wirklich zu einem Kind geworden ist, das in der absoluten Abhängigkeit von Gott lebt und sich total darauf freut, was Gott heute macht, aber wirklich ganz bewusst sagt, Jesus, das ist jetzt nicht mein To-Do-Zettel, das ist deiner. Den kannst du auch ändern, da kannst du Sachen hinzufügen, kannst komplett durcheinander schmeißen. Und wir haben einfach irgendwie dann nur noch Jesus in der, quasi an Jesus uns festgehalten und hatten die Hände frei für ihn endlich, so richtig frei. Da war nichts mehr dazwischen, weil alles hat ihm gehört. Ne? Unser Haus hat ihm gehört, ob es abfackelt oder nicht, das ist uns egal. Er kann uns ein neues hinstellen oder es auch lassen. Ob unser Auto ist so beliebt oder nicht, ist uns egal, ist sein Auto. Muss er finanzieren, muss er machen. Das Erste, was passiert ist, als wir ihm das Auto abgegeben haben, ist es total angekratzt worden. Das war dann sofort die Prüfung. Ja, meint ihr das ernst? Und das hat Gott dann auch geregelt. Und wir waren einfach tief in Spannung. Gesagt, Jesus, dein Problem. Das ist nicht mehr unseres. Ne? Und als wir das 3 Monate so richtig praktiziert haben und dann Julian diese Erfahrungen mit seiner Doktorarbeit gemacht hat, die wirklich unglaublich waren, ich auf meiner Arbeit auch Sachen erlebt habe, die einfach nicht mehr normal waren. Ich kann also eine Kleinigkeit erzählen. Da haben mir 4 Senior Manager, gleich nachdem ich Jesus meine Arbeit abgegeben habe, und haben gesagt, so, ab morgen sind das deine Kollegen und dein Chef und das ist dein Job. Ich bin total gespannt. Da sind es, haben mir 4 Senior Manager so einen kleinen Auftrag gegeben. Alle 4 Wochen gab es so ein Meeting und ich musste was erledigen. Und das Lustige war, ich wollte wirklich zum Hörer greifen und das organisieren, dass das gemacht wird. Und Gott sagt mir ganz klar, nein, das machst du nicht. Ich so, wie bitte? Hier 4 Senior Manager gegen mir einen Auftrag. Aber er so, hast du mir jetzt deinen Job abgegeben oder nicht? Ich so, ja, schon. Na dann, vertrau mir mal. Okay, und dann geht 1 Woche ins Land. Ich so, Gott, darf ich jetzt anrufen? Und ich so, nö. Dann geht die 2. Woche ins Land. So, immer ganz klar, nein. Dann waren 4 Wochen rum und ich habe langsam wirklich Blut und Wasser geschwitzt. Weil wenn mich dann 4 Senior Manager am nächsten Tag gefragt hätten, und, na, haben sie es erledigt? Und die sagen, nee, wissen Sie, Gott hat mir gesagt, ich soll das nicht machen. Weiß ich auch nicht, was die mir dann sagen sollen. Vor allem, dass sie mich auch so nicht gekannt haben. Ich habe nur mal so mein Zeug einfach gemacht. Und dann kommt der Tag von dem Meeting und das Erste, was ich bekomme, eine E-Mail, dass der Termin um 2 Wochen verschoben wurde. Weil ich erstmal aufgeatmet habe und Gott gesagt habe, das hättest du mir auch früher sagen können. Dann kam sie so, nö. Ne, ich möchte ja wissen, ob du mir jetzt vertraust. Ne? Ich so, darf ich jetzt anrufen? Und ihr so, nee. Ich so, Gott, wir haben hier noch 2 Wochen. Vielen Dank, ich bin gespannt, was passiert. Und dann kommt einige Tage später mein Chef auf mich zu und sagt, du, ich war da mit jemand radeln von der Abteilung da, mit dem Senior Manager. Und wir haben irgendwie, sind wir auf das Gespräch gekommen, diese eine Aufgabe. Und beide, also weder mein Chef noch der Senior Manager hatten damit was zu tun. Und ich habe es ihm nur vor 5 Wochen gesagt gehabt und seitdem nie wieder drüber gesprochen. Ich habe keine Ahnung, wie ihm das einfiel beim Radeln mit seinem Freund. Ne? Und dann sagte er, ja, und dieser Senior Manager hat gemeint, da ist einer in seiner Abteilung, der ist dafür zuständig, der hat mir so einen Namen gegeben, ruf da mal an. Ich so, okay, Gott, darf ich jetzt anrufen? Ja, ja, kannst du machen. Und dann rufe ich da an und beschreibe ihm mein Problem, was ich da tun muss und so. Der hört sich das an, dann sagt er, wissen Sie, das haben wir schon gemacht. Ich so, ah ja, Sie können einfach reporten, dass das erledigt ist. Und dann warte ich halt noch so ein paar Tage und dann kommt dieser Termin, an dem ich berichten muss und sage, ja, das haben die Kollegen schon eingebaut, ist alles schon erledigt. Und damit wollte mir Gott einfach zeigen, dass er auch arbeiten kann ohne mich, so ungefähr, wenn ich ihm wirklich was abgebe. Dann macht er das nicht so wie ich. Ich bekomme eine Aufgabe, ich rechne aus, wie lange ich brauche, bis zu der Deadline, dann fange ich halt rechtzeitig an. Gott kennt aber die Zukunft. Ne? Er kann auch einen Menschen einfach das ins Herz legen, dass er das macht, weil er das plötzlich für sinnvoll erachtet, dass man das machen muss. Ich bin dann völlig unbeteiligt an der Sache. Und ich hatte parallel dazu so viel zu arbeiten, ich hätte auch gar keine Zeit gehabt, mich wirklich darum zu kümmern. Ne? Und das hat Gott einfach alles gewusst und er das geregelt. Und das sind so Sachen, die mir dann immer wieder haben die Kinnlade runterfallen lassen. Ne? Wo ich wirklich gemerkt habe, da hat sich was essentiell verändert, weil nicht mehr ich zur Arbeit gehe, sondern ich meine Arbeit Jesus abgegeben habe. Und der macht das jetzt göttlich und nicht mehr menschlich. Ja, lauter solche Sachen sind passiert. Aber das ist nur ein kleiner Einblick da drin. Also, wenn man denkt, die Pineapple-Story sei übertrieben, nee. Probier das aus und dann passiert in deinem Leben auch was Geniales, weil wir einen genialen Gott haben. Ne, und dann haben wir das, wie gesagt, nach 3 Monaten, nachdem wir lauter solche Sachen erlebt haben, uns eine andere Predigt auch von einem Missionar angehört. Dauernd ohne Hintergedanken Mission. Also null, gar nicht. Ich habe meinen Job.
Wir wollten einfach Jesus noch besser kennenlernen, weil das ja so toll in unser Leben gesprochen hat. Also wir wollten einfach noch sehen, was er sonst noch so erlebt hat in seinem Dienst.
Genau, weil er sehr, sehr schön Geschichten erzählt auch und wirklich motiviert, einfach Gott groß macht. Einfach Gott die Ehre gibt, ganz offen auch seine eigenen Fehler zugibt als Missionar und dann zeigt, was passiert, wenn Gott uns einfach da rausholt und uns zeigt, wie wir ihn hineinnehmen können in unser Leben. Und genau, also jedenfalls haben wir uns einen seiner Vorträge angehört darüber. Es gibt ja diese Waffenrüstung Gottes im Epheserbrief, aber das ist ja eher zur Verteidigung. Aber dann spricht die Bibel ja auch davon, dass man die Festungen Satans einreißen kann. Und das sind ja ganz klar offensive Waffen. Und er hat auch gesagt, die sind nicht ganz so auf der Oberfläche in der Bibel sauber sortiert wie im Epheser, sondern das ist etwas, was man auch nicht gleich Neugeborenen in die Hand gibt, sondern das ist etwas, was eher reife Christen erst entdecken Stück für Stück. Und da hat er gesagt, zum Beispiel eins der Sachen ist, dass man seine Feinde liebt, so wie Jesus auch seine Feinde geliebt hat und ihnen am Kreuz einfach vergeben hat. Oder dass man zum Beispiel im Angesicht von wirklich Tribulation sind Anfechtungen und Anfeindungen und wirklich Anfechtungen, wirklich sich freut und jubelt, so wie Paulus und Silas so mitten nach dem Gefängnis anfingen Gott zu loben, obwohl sie geschlagen worden sind und im Gefängnis saßen und dann ein Erdbeben passierte und der Gefängniswärter zum Glauben kam. Natürlich gehört auch Gebet dazu.
Satan widerstehen.
Genau, und dann das vierte natürlich im geistlichen Kampf, das hat er als Missionar bei Schamanen und den Kannibalen sehr oft machen müssen. Eben Satan widerstehen, dann flieht er von euch. Er hat eben davon gesprochen und dann hat er den Satz gesagt, wenn man als Christ einfach reif genug ist, mit diesen Sachen ausgestattet, das verstanden hat, wie man das anwendet, dann kann man in jedes Land gehen und dort das Evangelium verkündigen. Und als er diesen Satz sagte, stand mir wirklich plötzlich vor Augen Japan. Also richtig, ganz schön flammender Schrift, also ganz klar. Ich habe sowas noch nie gehabt. Und ich hatte den ganz deutlichen Eindruck, dass uns Gott jetzt wirklich als Missionare nach Japan schicken will. Ich war so baff, dass ich erstmal das Video pausiert habe und dann meinen Mann angeschaut, der links neben mir saß. Und ich sagte, du, Jesus will uns als Missionare nach Japan schicken. Ne? Und wir haben ein Haus und ich habe meine Arbeit, einen unbefristeten Job, mein Schatz ist am Promovieren. Und der
ja, und das Verrückte war, ich habe jetzt keine Flamme der Schrift oder so etwas gesehen in dem Augenblick. Aber als Carolina mir das gesagt hat, habe ich plötzlich diesen Frieden und diese Zustimmung in mir erlebt und habe einfach nur gesagt, ja, klar, wenn Jesus das sagt, dann lass uns das tun. Und wir waren beide relativ baff und haben gedacht, okay, was machen wir jetzt? Wir kennen keine Missionare, ja. Wir kennen keine Missionsorganisationen, wir wissen nicht, wie man Missionar wird.
Wir haben keine Ahnung.
Und das Erste, was wir gemacht haben, ist erstmal ins Gebiet gegangen und hat gesagt, okay, Jesus, wenn das jetzt wirklich von dir war, ein Fingerzeig in unser Leben, dann musst du das jetzt auch in die Hand nehmen. Wir haben keine Ahnung, das ist komplett aus unserer Komfortzone, komplettes Neuland für uns und du musst uns da jetzt einfach führen. Was für eine Ausbildung brauchen, zu welcher Organisation wir gehen sollen.
Und ob das überhaupt von dir ist, ob ja. Ich meinen tollen, sicheren Job kündigen soll und so. Ja.
Mikros Dynamis, eine kleine Kraft.
Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zum aktuellen Interview. Heute am Telefon bei mir Markus Blietz. Herzlich willkommen, Markus.
Ja, willkommen. Hallo.
Du, Markus, ich darf dich zuallererst einmal bitten, dich vorzustellen, und zwar für all diejenigen Hörer, die dich noch nicht kennen. Wann bist du geboren? Welchen Beruf übst du zurzeit aus? Und wo lebst du? Genau, das wäre ganz nett von dir.
Ja, also ich bin geboren 1962 in Starnberg bei München. Ich bin verheiratet mit meiner Frau Sandra. Wir haben zwei Kinder. Bernhard, der ist 17 und die Sarah ist 20. Und wir wohnen jetzt in Fittmoning. Das ist ja in der Nähe von Salzburg, so ein kleinerer Ort, aber noch auf der deutschen Seite. Ja, vom Beruf. Ich habe ursprünglich Physik studiert, aber momentan bin ich in der Halbleiterindustrie tätig, in einer größeren Firma, dort als Patentmanager.
Du, Markus, was ist eigentlich deine Motivation, deine Leidenschaft im Leben?
Die Leidenschaft ist die Wahrheit. Und zwar die Wahrheit über Gott und über mich selber herauszufinden. Und das war früher ja immer so, wo ich noch Atheist war, beziehungsweise Agnostiker, um genau zu sein. Da hatte ich eigentlich keine Wahrheit. Ja? Mein Leben war letztlich irgendwie sinnlos. Und ich habe einfach jetzt das große Vorrecht, dass ich jetzt Gott einfach kennenlernen darf, sei es jetzt in seinem Wort, sei es durch die Schöpfung, also durch meine naturwissenschaftlichen Tätigkeiten, sei es im täglichen Leben. Aber Gott ist jetzt einfach immer gegenwärtig. Und früher war er eigentlich, wenn er überhaupt irgendwo da war, ganz weit weg. Und ich kann echt sagen, dass das jetzt eine ganz neue Perspektive in meinem Leben ist. Und das ist die Leidenschaft geworden, Gott überall zu entdecken.
Vielleicht kannst du uns auch in wenigen Sätzen sagen, wie es denn zu dieser Wende in deinem Leben kam, zu dieser Veränderung und wie du zu einem biblischen Glauben gefunden hast.
Ja, also das war, möchte man so sagen, nicht beabsichtigt. Ich war eigentlich ziemlich lange unterwegs als Agnostiker, 40 Jahre lang, um genau zu sein. Und erst durch eine persönliche Krise bin ich aufmerksam geworden. Hat Gott mich wachgerüttelt. Ich hatte ja so einen Burnout, aber vor dem Burnout kam also noch, dass mein Vater zum Beispiel an Krebs starb und ich sozusagen 2 Jahre lang beobachtet habe, wie eben so ein Mensch, wenn er Krebs hat, von Tag zu Tag weniger wird. Und das war für mich schon erstmal ein Schock. Und zum anderen war es aber für mich der Grund, endlich anzufangen, nachzudenken über den Sinn des Lebens. Wozu bin ich eigentlich da? Und also die grundlegenden Fragen zu stellen. Und das wäre nicht gegangen, wenn Gott hier nicht so eingegriffen hätte in mein Leben und verschiedene Dinge hätte zusammenkommen lassen. Das typische Phänomen eben, dass viele Dinge zusammenkommen müssen in einem Menschenleben, bis der Mensch endlich zuhört. Und das war eigentlich so eine Kurzform, wie Gott mich wachgerüttelt hat.
Und das heißt, Gott hat dich durch diese Schwierigkeiten wachgerüttelt, wie du sagst, und dir auch dadurch gezeigt, dass er allmächtig ist und wir praktisch als Menschen abhängig sind von ihm, als seine Geschöpfe.
Ja, ganz genau, ganz genau. Also gerade den Punkt, was du gerade gesagt hast mit dem Allmächtig, das war für mich ein wesentlicher Punkt, weil ich ja 40 Jahre lang von der Evolutionstheorie überzeugt war und ein Gott, der sozusagen, also ich muss dazu sagen, ich habe immer geglaubt, dass Gott existiert, aber sozusagen mehr so theistisch, also nie richtig so real in meinem Alltag. Aber wenn ich an Evolution glaube, dann ist es im Prinzip so, dass, ja, dass dieser Gott ja eigentlich nichts kann. Ja, der braucht ja Milliarden, um irgendwas zu erschaffen. Und also es ist einfach kein allmächtiger Gott. Und insofern wurde dann Gott eben in diesen 40 Jahren immer weniger, immer kleiner in meinem Leben, bis ich schließlich wirklich zum Agnostiker oder vielleicht sogar, könnte man wirklich sagen, zum Atheisten wurde. Also ein langer Prozess, der damit zusammenhängt, dass ich nicht an die Allmacht Gottes glauben konnte.
Aber jetzt hat sich ja einiges getan in deinem Leben und dein Verständnis hat sich gewandelt. Und du bist eingeladen zu einer größeren Konferenz im November zu der Creaticon, wo du auch als Referent zu dem Thema Schöpfung sprechen wirst. Kannst du uns vielleicht in Grundzügen dein Verständnis von diesem Schöpfungsthema nennen?
Also für mich ist dieses große Thema Schöpfung unglaublich wichtig. Es ist ja so, dass heutzutage die Menschen durch die Medien gelehrt bekommen, dass Evolution richtig ist, das heißt, das evolutionistische Weltbild stimmt, mit einem Urknall hat alles angefangen angeblich, und dann hätte sich in Jahrmilliarden dann das Universum weiterentwickelt, über die Sterne, dann schließlich die Planeten und so weiter, und dann wäre das Leben entstanden aus einer Urzelle und Evolution bis zum Menschen. Und aus diesem ganzen Weltbild heraus ist einfach die Folge die, dass die Leute einfach nicht mehr glauben können, dass die einfachen Worte, die in der Bibel in den ersten Kapiteln stehen, dass die wahr sind. Und das war genau bei mir der Fall eigentlich. Ja, also ich hatte als Jugendlicher, also mit 16, 17 Jahren, mit dieser Frage gekämpft. Und ich weiß noch, dass ich damals auch so in der Bibel gelesen habe und da zum Beispiel auch die 6000 Jahre gefunden habe und die 6-Tage-Schöpfung. Und ich mir die Frage stellen musste, was stimmt jetzt? Und nachdem es aber offenbar, zumindest hatte ich keine anderen Quellen, wesentlich bessere Informationen gab für das evolutionistische Weltbild, habe ich mich dafür entschlossen. Also insofern ist es aus meiner Sicht ganz wichtig, was ich da für eine Sicht da drauf habe, weil das hat dann im Endeffekt dazu geführt, dass ich sozusagen von Gott komplett wegkam, in einem Prozess, der Jahrzehnte gedauert hat. Und ich denke, vielen geht es so.
Und das heißt, in deinem Umfeld gab es, als du damals 16, 17 Jahre alt warst, nicht wirklich Leute, die an die biblische Schöpfung geglaubt haben, oder verstehe ich das falsch?
Ja, also im Prinzip, es gab durchaus, das ist nicht ganz richtig, es gab schon Menschen, die das geglaubt haben, aber die hatten überhaupt keine guten Argumente aus meiner Sicht. Die haben einfach nur gesagt, ja, Gott hat es gemacht. Und die andere Seite, die evolutionistische, hat mit wissenschaftlichen Argumenten gearbeitet. Und das hat mich überzeugt, weil ich habe mir gedacht, naja, ich habe ja einen Verstand, den darf ich doch gebrauchen. Die einen sagen immer, nur Gott hat es gemacht, die anderen bringen noch zusätzliche Argumente für ihre Sicht, die ich ganz für vernünftig hielt. Und das war für mich entscheidend. Das heißt, mir ist nie jemand über den Weg gelaufen, der von der biblischen oder kreationistischen Seite wissenschaftlich argumentiert hätte.
Das heißt, dieses Thema hat oder ist besonders für Leute spannend, die auf dem wissenschaftlichen Sektor unterwegs sind oder auch die über diesen Vernunftsweg erreichbar sind? Oder hat dieses Spannungsfeld Evolution und Schöpfung auch anderen Menschen etwas zu sagen, die vielleicht mit Wissenschaft nichts am Hut haben?
Ja, wie gesagt, es geht hier um ein grundlegendes Weltbild. Es geht ja nicht einfach nur um Wissenschaft, sondern es geht wirklich um die Frage, gibt es einen Gott, der diese Welt erschaffen hat? Einen Allmächtigen, einen Allwissenden, einen guten Gott, der alles geplant hat und gut gemacht hat. Und stimmt jetzt diese Weltgeschichte, die uns in der Bibel berichtet wird, oder ist alles irgendwie doch auf einem zufallsbasierten Prozess? Reine Naturgesetze sind wir letztlich nicht mehr als irgendwie programmierte, durch die Genetik programmierte Automaten, die das machen, was die Naturgesetze sowieso von uns verlangen. Das heißt, für mich als Mensch, ob ich jetzt Wissenschaftler bin oder nicht, ist es doch ganz eine entscheidende Frage, Ja, bin ich jetzt wirklich frei? Habe ich eine Freiheit, mich zu entscheiden? Und gibt es einen Gott, der das so wollte? Oder macht letztlich alles gar keinen Sinn?
Welchen Einfluss hat eigentlich der Glaube an eine biblische Schöpfung auf dein Leben, auf deinen Alltag?
Also für mich ist es so, ich konnte mich früher nie an der Schöpfung erfreuen, als ich noch kein Christ war. Zum Beispiel habe ich Tiere angeschaut, meine Haustiere, und da habe ich immer nur dieses evolutionistische Raster im Kopf drüber gelegt über die Tiere und über alles, was ich sah, und habe sofort das Unvollkommene erkannt. Weil im Evolutionsprozess ist ja nie irgendwas fertig. Und das war immer sehr unbefriedigend. Und jetzt darf ich sozusagen im Alltag, nicht nur bei meiner Wissenschaft oder bei meiner Vortragstätigkeit, darf ich überall sehen, wie Gottes Hand da, Gottes Geist reingewirkt hat, um das zu erschaffen, wie das alles genial durchdacht ist. Das sind Dinge, die mir vorher völlig verborgen geblieben sind. Und das ist eine große Freude, aus der ich herauslebe. Also ich kann das gar nicht sagen. Ich bin sozusagen aus einer völlig freudlosen Situation, die vielleicht schon ab und zu wieder irgendwelche Höhepunkte hatte, aber bin ich jetzt in einen Zustand gekommen, wo ich auf Dauer eine tiefe Freude habe.
Diese Evolutionstheorie wird ja in vielen Schulen, Hochschulen und Universitäten gelehrt und ist ja allgemein, behaupte ich jetzt einfach mal, anerkannt. Dagegen steht aber die biblische Schöpfung und die scheint ein bisschen angestaubt zu sein oder wirkt zumindest altmodisch. Du hast vorhin gesagt, die Leute um dich herum, die vielleicht an die biblische Schöpfung glaubten, hatten keine Argumente an der Hand. Und so wird die Luft schon ziemlich dünn, wenn man als Christ diese biblische Schöpfung erklären möchte. Siehst du das auch so, dass der Glaube an die biblische Schöpfung für viele altmodisch erscheint?
Ja, da stimme ich dir zu. Das erscheint wirklich zunächst einmal den meisten Menschen so. Aber das liegt, wie gesagt, daran, dass die Leute nicht viel wissen und diese Argumente, die eigentlich für die Schöpfung sprechen, dass die gar nicht so bekannt sind und dass zu wenige Christen die auch gebrauchen. Und also da kann ich wirklich nur dazu ermutigen, für jeden, der Christ ist, dass er darauf hinweist, es ist wahrscheinlich nicht günstig, sofort mit der Bibel anzufangen, mit Bibelversen, sondern man muss die Leute da sensibler an dieses Thema ranführen, weil sonst passiert tatsächlich das, dass man mit einem verstaubten Buch gleich in Verbindung gebracht wird.
Ich kann mir vorstellen, dass es heutzutage schwierig ist, in diesem Hochtechnologieland Deutschland im wissenschaftlichen Sektor oder Bereich zu arbeiten und ja an die biblische Schöpfungslehre zu glauben. Wie ist es eigentlich in deinem beruflichen Umfeld?
Also bei mir ist es so, ich bin ja in der Industrie tätig. Ich habe zwar mit der Forschung und Entwicklung zu tun, aber bei uns ist es so, in der Abteilung, wo ich bin zum Beispiel, habe ich Kollegen, die auch Wissenschaftler sind wie ich, Chemiker, Physiker. Da ist es so, dass teilweise meine Ansichten akzeptiert werden. Dann wird gelegentlich gesagt, ja gut, das kann man so sehen. Es kommt gar nicht mal so sehr zu Streitgesprächen, muss ich sagen, was ich sogar manchmal eher begrüßen würde. Aber es ist leider so, dass in der akademischen Welt, wo ich halt überwiegend, sage ich mal, vom Beruf her unterwegs bin, die Leute sehr gleichgültig geworden sind. Also nach dem Motto, schön, dass dir diese Anschauung hilft, ich habe eine andere Lebenseinstellung oder ich habe eine andere Erklärung. Ich habe meinem Kollegen eine DVD gegeben und der hat sich die angeguckt über Schöpfung und Evolution und dann hat er sie mir zurückgegeben und dann hat er gemeint, ja, also er versteht, also Evolution war es nicht. Aber die Bibel hat auch nicht recht, es muss irgendwas anderes gewesen sein. Und das ist der Punkt, die Leute denken sich halt, es muss viele andere Möglichkeiten geben, das zu erklären, aber ausgerechnet sozusagen diese eine, auf die wollen sie sich selten einlassen.
Das heißt, man möchte sich nicht festlegen, auch auf die biblische Schöpfungslehre. Wie siehst du das eigentlich mit dem Studium, wenn junge Leute vor der Berufswahl stehen oder wenn sie studieren möchten, siehst du das Studium eigentlich als eine Chance oder als eine Gefahr für junge Christen?
Ich sehe es als Chance. Und zwar natürlich ganz wichtig, je nachdem auch, welches Fach ich wähle, aber in jedem Fall wichtig, mich mit dem Wort viel auseinanderzusetzen, gerade wenn ich in die akademische Welt gehe. Also das Typische, was man so sagt, stille Zeit, täglich in der Bibel lesen, drin forschen, Gott suchen, dann Gemeinschaft suchen mit anderen. Gibt ja sicherlich noch mehr Christen auch unter den Studenten und mit denen zusammen dann das Studium durchstehen. Ich glaube, das kann sehr stärkend sein. Das habe ich nicht gehabt, weil ich da ja noch kein Christ war. Aber ich sehe jetzt, dass das durchaus Christen machen und dass das gut für die ist. Und ich kann dazu nur ermutigen, weil wir brauchen ja Kinder Gottes, die gut argumentieren können, die überzeugt sind davon, dass die weltlichen Philosophien falsch sind, dass die auch sagen können, das oder jenes, was wir da gelernt haben, das stimmt nicht, das andere stimmt aber schon. Also die wirklich kritisch denken lernen.
Was ist eigentlich, spontan gefragt, dein überzeugendstes Argument für die Schöpfungslehre?
Also ganz klar muss ich sagen, das Design-Argument, sprich, dass die Dinge derart kompliziert und komplex aufgebaut sind, dass es unmöglich durch die natürlichen Prozesse erklärt werden kann. Ich bin selber Physiker und die wesentlichen Naturgesetze, die kenne ich alle, die kann man auch mathematisch aufschreiben. Auch Chemiker könnten ihre Formeln aufschreiben, aber im Grunde ist es so, die physikalisch-chemischen Naturgesetze können auf keinen Fall erklären, zum Beispiel, wie Leben entstanden ist. Oder wie überhaupt so ein komplexer Mechanismus ja überhaupt irgendwie in Gang kommt. Oder wie das möglich ist, dass der so anpassungsfähig ist. Also dieser Informationsgehalt, die Komplexität der Lebewesen ist für mich das schlagendste Beispiel. Die Naturgesetze, die arbeiten in die entgegengesetzte Richtung in der Regel. Die arbeiten Richtung Degeneration, Richtung Abbau, Richtung Zerfall. Von selbst entsteht kein Haus oder räumt sich, ich sage immer, das Kinderzimmer nicht auf, sondern wir müssen da schon Intelligenz aufwenden, damit sowas passiert.
Markus, vielen Dank für dein Argument für die Schöpfungslehre. Jetzt bräuchte ich von dir vielleicht noch ein paar Worte. Dieses Spannungsfeld, Altes Testament, Gott offenbart sich in der Bibel, auch im Alten Testament, und das Verständnis von einem liebenden und rettenden Gott, der sich so sehr im Neuen Testament offenbart. Was denkst du zu diesem Thema auch in Bezug auf die Schöpfung oder auch auf die Evolution?
Also für mich steht Gottes Charakter auf dem Spiel, wenn wir den Schöpfungsbericht nicht ernst nehmen. Und ich glaube, das ist vielen Christen gar nicht so bewusst. Ich kenne viele, die einen Kompromiss machen, die dann sagen, naja gut, Hauptsache, ich glaube jetzt, dass Jesus für mich am Kreuz gestorben ist und dass er auferstanden ist und dass ich wiedergeboren bin, dass ich ein Kind Gottes bin. Das muss doch reichen. Aber ich denke, was man da nicht bedenkt, ist, dass ja der Schöpfungsbericht uns einen Gott vorstellt, der, das hab ich ja schon erwähnt, der allmächtig ist, der also nicht wie in der Evolutionstheorie Jahrmillionen und Jahrmilliarden braucht, der allwissend ist, der also nicht auf den Zufall angewiesen ist, wie der evolutionistische Prozess ja irgendwie das Zufallselement immer mit drin hat. Also Gott hat alles geplant, braucht den Zufall nicht. Und der gut ist, der das Leben selber ist. Das evolutionistische Weltbild sagt ja im Prinzip, dass durch den Tod alles entstanden ist. Ja? Durch praktisch viele Generationen von Lebewesen, die starben, und ist das Leben eigentlich, hat sich das weiterentwickelt. Aber der Tod wird in der Bibel beschrieben als der Feind Gottes, und das ist der letzte Feind, der in der Offenbarung auch vernichtet wird. Und wie kann ich sagen, dass Gott gut ist, wenn er sagt in 1. Mose 1, dass die Schöpfung sehr gut war, und dann stellt sich aber raus, wenn ich sozusagen den Kompromiss mache mit der Evolution, dass dann ja vorher schon Jahrmilliarden Leid und Tod waren. Ich habe diese Frage öfters auch schon solchen Geschwistern gestellt, aber die Antworten, die ich bekommen habe, die waren immer sehr dürftig, weil man sich einfach nicht genügend Gedanken darüber gemacht hat, ja Mensch, eigentlich stelle ich damit Gott in ein schlechtes Licht. Ich mache ihn nicht mehr allmächtig, ich behaupte, er ist nicht mehr allwissend, ich behaupte, er ist nicht mehr gut. Alles indirekt natürlich, aber es wird den Leuten nicht so bewusst. Und es ist für mich ganz wichtig, dass hier Gottes Ehre nicht aufs Spiel sozusagen gesetzt wird, indem wir hier unsere eigenen eigenmächtigen Interpretationen vom Wort Gottes reinlegen. Das ist mir so wichtig geworden, dass wir Gottes Charakter nicht verunehren, sondern wirklich schauen, was ist wirklich in seinem Wort, und dazu dann auch stehen, auch wenn wir in der akademischen Welt dafür oft belächelt werden.
Dann bedanke ich mich herzlich für deine wertvolle Zeit, Markus, und wünsche noch einen angenehmen Abend.
Danke, das wünsche ich dir auch, ja. Alex. Gell?
Danke.
Tschüss.
Tschüss. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, auch bei Ihnen darf ich mich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken. Danke, dass Sie eingeschaltet haben und wir hören uns hoffentlich bald wieder, wenn es wieder heißt Mikros Dynamis, eine kleine Kraft. Seien Sie bewahrt und gesegnet. Bis dahin alles herzlich Gute. Euer Alexander. Tschüss.